Jean-Paul. Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wutz in Auental. Eine Art Idylle. Wie war dein Leben und Sterben so sanft und meerstille, du vergnügtes Schulmeisterlein Wutz? Der stille, laue Himmel eines Nachsommers ging nicht mit Gewölk, sondern mit Duft um dein Leben herum. Deine Epochen waren die Schwankungen, und dein Sterben war das Umlegen einer Lilie, deren Blätter auf stehende Blumen flattern, und schon außer dem Grabe schliefest du sanft. Jetzt aber, meine Freunde, müssen vor allen Dingen die Stühle um den Ofen, der Schenktisch mit dem Trinkwasser an unsere Knie gerückt und die Vorhänge zugezogen und die Schlafmützen aufgesetzt werden, und an die Grand Mont über der Gasse drüben und ans Palais Royal muss keiner von uns denken, bloß weil ich die ruhige Geschichte des vergnügten Schulmeisterlein erzähle. Und du, mein lieber Christian, der du eine einatmende Brust für die einzigen feuerbeständigen Freuden des Lebens, für die häuslichen hast, setze dich auf den Arm des Großvaterstuhls, aus dem ich heraus erzähle, und lehne dich zuweilen ein wenig an mich. Du machst mich gar nicht irre. Seit der Schwedenzeit waren die Wutze Schulmeister in Auental, und ich glaube nicht, dass einer vom Pfarrer oder von seiner Gemeinde verklagt wurde. Allemal 8 oder 9 Jahre nach der Hochzeit versahen Wutz und Sohn das Amt mit Verstand. Unser Maria Wutz dozierte unter seinem Vater schon in der Woche das ABC, in der er das Buchstabieren erlernte, das nichts taugt. Der Charakter unsers Wutz hatte, wie der Unterricht anderer Schulleute, etwas Spielendes und Kindisches, aber nicht im Kummer, sondern in der Freude. Schon in der Kindheit war er ein wenig kindisch. Denn es gibt zweierlei Kinderspiele, kindische und ernsthafte. Die ernsthaften sind Nachahmungen der Erwachsenen, des Kaufmann, Soldaten, Handwerkerspielen. Die kindischen sind Nachäffungen der Tiere. Wutz war beim Spielen nie etwas anders als ein Hase, eine Turteltaube oder das Junge derselben, ein Bär, ein Pferd oder gar der Wagen daran. Glaubt mir, ein Seraph findet auch in unseren Kollegien und Hörsälen keine Geschäfte, sondern nur Spiele und, wenn er's hochtreibt, jene zweierlei Spiele. Indes hat er auch, wie alle Philosophen, seine ernsthaftesten Geschäfte und Stunden. Setzte er nicht schon längst, ehe die brandenburgischen erwachsenen Geistlichen nur 5 Fäden von buntem Überzug umtaten, sich dadurch über große Vorurteile weg, dass er eine blaue Schürze, die seltener der geistliche Ornat als der in ein Amt tragende Dr. Faustsmantel guter Kandidaten ist, vormittags über sich warf und in diesem himmelfarbigen Messgewand der Magd seines Vaters die vielen Sünden vorhielt, die sie um Himmel und Hölle bringen konnten? Ja, er griff seinen eigenen Vater an, aber nachmittags. Denn wenn er diesem Colberts Kabinettprediger vorlas, war's seine innige Freude, dann und wann 2, 3 Worte oder gar Zeilen aus eigenen Ideen einzuschalten und diese Interpolation mit wegzulesen, als spräche Herr Colbert selbst mit seinem Vater. Ich denke, ich werfe durch diese Personalie vieles Licht auf ihn und einen Spaß, den er später auf der Kanzel trieb, als er auch nachmittags den Kirchgängern die Postille an Pfarrersstadt vorlas, aber mit so viel hineingespielten eigenen Verlagartikeln und Fabrikaten, dass er dem Teufel Schaden tat und dessen Diener rührte. »Justel«, sagt er nachher um 4 Uhr zu seiner Frau, »was weißt du unten in deinem Stuhl, wie prächtig es einem oben ist, zumal unter dem Kanzelliede?« Wir können's leicht bei seinen Elternjahren erfragen, wie er in seinen Pflegeljahren war. Im Dezember von jenen ließ er allemal das Licht eine Stunde später bringen, weil er in dieser Stunde seine Kindheit, jeden Tag nahm er einen anderen Tag vor, rekapitulierte. Indem der Wind seine Fenster mit Schneevorhängen verfinsterte und indem ihn aus den Ofenfugen das Feuer anblinkte, drückte er die Augen zu und ließ auf die gefrorenen Wiesen den längst vermoderten Frühling niedertauen. Da bauete er sich mit der Schwester in den Heuschober ein und fuhr auf dem architektonisch gewölbten Heugebirge des Wagens heim und riet droben mit geschlossenen Augen, wo sie wohl nun führen. In der Abendkühle, unter dem Schwalbenscharmuzieren über sich, schoss er, froh über die untere Entkleidung und das Déshabillé der Beine, als schreiende Schwalbe herum und mauerte sich für sein junges, ein hölzerner Weihnachthahn mit angepichten Federn war's, eine Kotrotunda mit einem Schnabel von Holz und trug hernach Bettstroh und Bettfedern zu Nest. Für eine andere, palingenisierende Winterabendstunde wurde ein prächtiger Trinitatis, ich wollt, es gäbe 365 Trinitatis aufgehoben, wo er am Morgen, im tönenden Lenz um ihn und in ihm, mit läutendem Schlüsselbund durch das Dorf in den Garten stolzierte, sich im Tau abkühlte und das glühende Gesicht durch die tropfende Johannisbeerstaude drängte, sich mit dem hochstämmigen Grase maß und mit zwei schwachen Fingern die Rosen für den Herrn Senior und sein Kanzelpult abdrehte. An eben diesem Trinitatis, das war die zweite Schüssel an dem nämlichen Dezemberabend, quetschete er mit dem Sonnenschein auf dem Rücken den Orgeltasten den Choral »Gott in der Höhe sei er« ein oder ab. Mehr kann er noch nicht und streckte die kurzen Beine mit vergeblichen Näherungen zur Parterre-Tastatur hinunter und der Vater riss für ihn die richtigen Register heraus. Er würde die ungleichartigsten Dinge zusammenschütten, wenn er sich in den gedachten beiden Abendstunden erinnerte, was er im Kindheit Dezember vornahm. Aber er war so klug, dass er sich erst in einer dritten darauf besann, wie er sonst abends sich aufs Zuketten der Fensterläden freuete, weil er nun ganz gesichert vor allem in der lichten Stube hockte, daher er nicht gern lange in die von abspiegelnden Fensterscheiben über die Läden hinausgelagerte Stube hineinsah. Wie er und seine Geschwister die abendliche Kocherei der Mutter ausspionierten, unterstützten und unterbrachen, und wie er und sie mit zugedrückten Augen und zwischen den Brustwehrschenkeln des Vaters auf das Blenden des kommenden Talglichts sich spitzten, und wie sie in dem aus dem unabsehlichen Gewölbe des Universums herausgeschnittenen oder hineingebauten Klosett ihrer Stube so beschirmet waren, so warm, so satt, so wohl. Und alle Jahre, so oft er diese Retourfuhre seiner Kindheit und des Wolfmonats darin veranstaltete, vergaß und erstaunt er, sobald das Licht angezündet wurde, dass in der Stube, die er sich wie ein Loretto-Häuschen aus dem Kindheit-Kanaan herüberholte, er ja gerade jetzt säße. So beschreibt er wenigstens selber diese Erinnerung hohen Opern in seinen rousseauischen Spaziergängen, die ich da vor mich lege, um nicht zu lügen. Allein ich schnüre mir den Fuß mit lauter Wurzelngeflecht und Dickicht ein, wenn ich's nicht dadurch wegreiße, dass ich einen gewissen äußerst wichtigen Umstand aus seinem männlichen Alter herausschneide und sogleich jetzo aufsetze. Nachher aber soll ordentlich a priori angefangen und mit dem Schulmeisterlein langsam in den drei aufsteigenden Zeichen der Altersstufen hinauf und auf der anderen Seite in den drei niedersteigenden wieder hinabgegangen werden, bis Wutz am Fuß der tiefsten Stufe vor uns ins Grab fällt. Ich wollte, ich hätte dieses Gleichnis nicht genommen. So oft ich in Lafaters Fragmenten oder in Comenii Orbis Pictus oder an einer Wand das Blut- und Trauergerüste der sieben Lebensstationen besah, So oft ich zuschauerte, wie das gemalte Geschöpf sich verlängernd und ausstreckend die Ameisenpyramide aufklettert, 3 Minuten droben sich umblickt und einkriechend auf der anderen Seite niederfährt und abgekürzt umkugelt auf die um diese Schädelstätte liegende Vorwelt. Und so oft ich vor das atmende Rosengesicht voll Frühlinge und voll Durst einen Himmel auszutrinken trete, und bedenke, dass nicht Jahrtausende, sondern Jahrzehnte dieses Gesicht in das zusammengeronnene, zerknüllte Gesicht voll überlebter Hoffnungen ausgedörrt haben. Aber indem ich über andere mich betrübe, heben und senken mich die Stufen selber, und wir wollen einander nicht so ernsthaft machen.